Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns auf den Predigtext hören. Das ist der zweite Teil der 10 Gebote, 5. Mose 5, ab Vers 16 bis 21. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie es dir der Herr dein Gott geboten hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst dich töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Und du sollst dich nicht gelüsten lassen nach dem Haus deines Nächsten, noch nach seinem Acker, noch nach seinem Knecht, noch nach seiner Magd, noch nach seinem Rind, noch nach seinem Esel, noch nach allem, was dein Nächster hat. Nun, wenn wir uns heute in einem großen Rutsch, in einer Predigt mit diesem zweiten Teil der 10 Gebote beschäftigen wollen, möchte ich euch am Anfang nur noch an eins nochmal erinnern, und zwar an die vorbereitende Predigt bzw. an diese Botschaft aus dem 5. Mose 4, wo Gott uns lehrt, wie wir über das Gebot denken sollen. Und die beiden Hauptlektionen, die wir da hatten, waren: Nehmt das Gebot ernst. Freut euch an den Gebot. Freut euch an Gottes Gebot. Und wenn wir jetzt durch diese Gebote gehen, wird uns wahrscheinlich oftmals die Freude an diesen Geboten vergehen. Und deshalb sage ich es jetzt nochmal: Gott wird uns durch diese Gebote segnen. Ich hoffe, er wird es auch heute tun. Kommen also jetzt zum 5. Gebot: Ehre Vater und Mutter. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie es dir der Herr dein Gott geboten hat, damit du lange lebst und es dir gut geht im Land, dass der Herr dein Gott dir gibt. Die Eltern sind verantwortlich, den Kindern Gottes Willen und sein Wort weiterzugeben. Nach den 10 Geboten, direkt im 6. Kapitel, sagt Gott Folgendes: Und diese Worte, für Kapitel 6, Vers 6, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und dann kommt es ganz oft immer wieder durch die ganze Bibel hindurch. Der Auftrag an die Eltern, den Kindern Gottes Wort weiterzugeben, den Glauben zu erziehen. Also Gott gibt den Eltern Autorität. Also die Autorität, die Eltern über ihre Kinder haben, ist nicht ihre eigene Autorität, sondern es ist die Autorität, die sie von Gott bekommen haben. Gott hat sie sozusagen an seine Stelle gestellt gegenüber den Kindern. Und deshalb sollen Kinder ihren Eltern gehorsam sein, weil sie damit gleichzeitig Gott gehorsam sind. Also indem ihr Kinder euren Eltern vertraut und ihnen gehorcht, lernt ihr euch auch Gott unterzuordnen und ihm zu gehorchen und ihm zu vertrauen. Ich bringe noch mal eine Stelle aus den Sprüche, Sprüche 1, Vers 7 und 8. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Also der berühmte Vers, der die Sprüche zusammenfasst. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ja, das ist der Weg zur Weisheit. Und dann direkt der Vers danach lautet: Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Und dieser Vers wiederholt sich immer und immer wieder in den Sprüchen. Hört auf eure Eltern. Aber dieses Gebot ist nicht nur ein Gebot für Menschen, ich sage mal, unter 18 Jahren. Sondern die Eltern soll man sein Leben lang ehren. Und die Frage ist, wie sieht das jetzt aus? Nicht unbedingt durch absoluten Gehorsam. Ja, Kinder werden erwachsen, die stehen Stück für Stück und irgendwann völlig in eigener Verantwortung vor Gott. Sie nabeln sich von zu Hause ab, und das ist auch gut so. Und spätestens, wenn sie heiraten, gründen sie ein neues Haus. Sie bilden eine neue Familie. Ja, du sollst Vater und Mutter verlassen und deinen Mann anhängen, wird zur Frau gesagt. Und das wird nur zur Frau gesagt, weil es selbstverständlich war, dass der Mann sowieso dazu war. Dennoch sollen wir Kinder den Rat unserer Eltern weiterhin suchen und ihn ernst nehmen und respektieren und gewissenhaft anhand von Gottes Wort prüfen. Also das ist eben jetzt die Verantwortung, die jeder dann hat, dass er das, was seine Eltern ihm raten, dass man das dann wirklich anhand von Gottes Wort prüft. Also nochmal ein Vers aus den Sprüchen, Sprüche 23, Vers 22. Höre auf deinen Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt geworden sind. Also den Rat der Eltern einzuholen und ihn wirklich zu prüfen, das ist Weisheit, das sollen wir immer tun. Aber es geht noch weiter, wie das Gebot erfüllt wird. Es geht vor allem darum, dass man sich um seine Eltern kümmert und sie versorgt, wenn sie es selber nicht mehr können, wenn die Eltern dann eben alt geworden sind. Das ist da auch ein ganz großer Teil des Gebot. Paulus schreibt im 1. Timotheus 5, Vers 4, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten. Und das ist gut und wohlgefällig vor Gott. Wie geht es natürlich um die materielle Versorgung, aber nicht nur. Es geht darum, dass man seine Eltern respektiert, dass man sie ernst nimmt, dass man sie nicht behandelt wie Kinder. Ja, der Hang ist dann immer da. Wenn die Eltern immer älter werden und wenn sie vielleicht körperlich nicht mehr so können und auch vielleicht geistlich nicht mehr so fit sind, dass man dann anfängt, Eltern wie Kinder zu behandeln. Das kommt automatisch so. Und wir sollen Eltern immer ehren, immer mit Respekt behandeln. Geduld mit ihnen haben. Ja, der Erziehungsauftrag, der geht an die Eltern für die Kinder und nicht an die Kinder für die Eltern. Ja, oftmals denken dann wir Kinder, oh, jetzt muss ich meinen Eltern mal ein bisschen auf die Sprünge helfen und dies und jenes beibringen. Und es ist gut, wenn die Eltern auch was von ihren Kindern sich sagen lassen, von ihnen lernen. Aber Kinder haben nicht diesen Auftrag, nicht diesen Druck, den Zwang. Ich muss jetzt meine Eltern endlich mal da um Gott hinbringen. Ja, wir dürfen versuchen, auch einen guten Einfluss auf unsere Eltern zu haben. Gerade wenn sie vielleicht ungläubig sind oder wenn sie vielleicht ganz komische Meinung haben über den Glauben. Aber wir müssen nicht denken, dass wir den Auftrag haben, sie zu erziehen, sondern den Auftrag, sie zu ehren. Und dann geht es noch weiter, wie kümmere ich mich um meine Eltern im Alter, indem ich ihnen Gemeinschaft schenke, indem ich einfach Zeit mit ihnen verbringe. Die Frage an uns alle lautet, wie viel Zeit verbringen wir mit unseren Eltern? Wenn man dann selber Kinder hat, versteht man das dann langsam, weil man denkt, ich bin sogar mit meinen Kindern zusammen und die sind so ein großer Teil meines Lebens und irgendwann gehen sie aus dem Haus und dann sind sie weg. Und dann sieht man sich noch ein Jahr oder zweimal oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber wie hat man noch diese Gemeinschaft? Und das gehört mit dazu, die Eltern zu ehren, ihnen wirklich diese Gemeinschaft zu schenken. Und ein letztes noch, dass man auch darauf achtet, dass sie geistig versorgt bleiben. Ja, wenn sie nicht mehr so können oder nicht mehr wollen oder was auch immer, ja, dass wir auch das Geistliche mit beachten, dass sie da versorgt sind. Paulus macht dann nochmal ganz deutlich die Verbindung zu Christus. Im Epheser Kapitel 6, Vers 1, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Also unsere Liebe zu Christus soll unsere Beziehung zu den Eltern bestimmen. Ja? Es kommt gar nicht so darauf an, wie meine Beziehung jetzt zu meinen Eltern war, und was sie mir alles getan haben, Gutes oder Schlechtes, oder was alles vorgefallen ist von meiner Seite, sondern was steht hier? Wir sollen unseren Eltern gehorsam sein in dem Herrn. Beziehung zu Christus, das ist das Bestimmende für die Beziehung zwischen mir und meinen Eltern. Kommt zum nächsten Gebot, das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Und wir sagen uns, das ist doch selbstverständlich, das ist sogar für Nicht-Christen selbstverständlich. Ich kann jeden auf der Straße fragen, bist du ein guter Mensch, musst du den Himmel kommen? Ja, ich habe keinen getötet und so weiter. Ja? Aber die Frage ist das wirklich so? Dieses Gebot unterstreicht die Wahrheit, die Tatsache, dass Gott der Herr über Leben und Tod ist, und zwar allein. Das heißt, Abtreibung, Euthanasie, Sterbehilfe und auch Selbstmord fallen unter dieses Gebot. Es geht noch weiter, auch viele Dinge, die in der Wissenschaft, in der Medizin, in der medizinischen Forschung heutzutage mit, ich sag mal, Stammzellenforschung und dem letzten Vortrag von Dr. Cloud Germer hat er viel über Chimärentechnologie gesprochen. Ihr werdet vielleicht sagen, was will ich jetzt damit? Aber das ist eine Technologie, in der man sozusagen Mischwesen schafft. Da wird zum Beispiel ein Schwein gezüchtet mit einem menschlichen Herzen. Ja? Natürlich sagt man, das ist doch gut, dann können wir diese Herzen transplantieren und dann können wir endlich kein Problem mehr mit den Leuten, die herzkrank sind und so weiter. aber es wird eben mit dem menschlichen Leben experimentiert. Nun, warum erwähne ich diese Dinge? Gerade weil sie in unserer Gesellschaft gang und gäbe sind, gerade weil im Namen der Wissenschaft und Medizin fast alles erlaubt und gut und richtig und vor allem nützlich für den Menschen zu sein scheint. Und deshalb ist es wichtig für uns Christen, dass wir hier wach bleiben. Dass wir nicht abstumpfen, es einfach hinnehmen, es akzeptieren und sagen, ja, man kann ja eh nichts machen. Wir dürfen nicht aufhören auf die Gebote Gottes und die Würde des Menschen, welche in der Ebenbildlichkeit Gottes liegt, hinzuweisen. Wir dürfen nicht aufhören darauf hinzuweisen, dass Gott der Herr von Leben und Tod ist. Und ich weiß, auf christliche Ethik und Moral hinzuweisen, das ist in manchen Kreisen echt uncool. Das ist uns vielleicht auch lästig und vor allen Dingen erscheint es uns sinnlos. Denn was bringt das? Die Welt wird doch genauso weiterlaufen. Aber wir sollen nicht darüber entscheiden, ob das was bringt oder nicht. Wir dürfen auf Gott vertrauen, dass er unser Zeugnis auch in dieser Hinsicht nutzen möchte. Und wir sollen es tun aus Liebe zu Gott und aus Liebe zum Nächsten. Und jetzt natürlich die Frage, wie sieht das praktisch aus? Soll ich jetzt demnächst Diskussionen und starten über Chimärentechnologie oder irgendwas anderes? Oder wie mache ich das? Nun, ich denke, in Gesprächen, wo diese Themen angesprochen werden, und Embryonenforschung, Stammzellforschung, Abtreibung, solche Sterbehilfe, das ist schon mal Thema. Da können wir auf die christliche Ethik hinweisen, da können wir auf die 10 Gebote und ihre Verbindung dazu, ihre Verbindlichkeit hinweisen. Die 10 Gebote haben damit zu tun. Bei Abtreibung denkt ja heute keiner mehr an das Gebot, du sollst nicht töten. Aber nicht nur das, es geht auch darum, ihnen den Grund in Gott und in der Ebenbildlichkeit des Menschen zu erklären. Wir müssen also darüber hinausgehen, einfach nur zu sagen, hier, guck mal, das ist falsch und das ist aber so, sagt die Bibel, das ist das Dogma, was wir glauben, das müssen wir jetzt auch so sehen. Sondern wir müssen es erklären. Biblisch begründen und dann eben auch den großen Nutzen und den Segen für den Menschen erklären. Und es ist klar, wenn ich das machen will, dann muss ich mich selber erstmal mit diesen Themen auseinandersetzen. Und das ist unsere Aufgabe als Christen. Ich habe die Idee gehabt, ja, vielleicht wäre es gut, wenn wir mal, wenn wir mit dem Heidelberger Katechismus durch sind, im Bekenntnisunterricht, dass wir dann einfach mal so eine Ethikreihe anschließen, dass wir so die wichtigsten Themen in kurzer Form mal behandeln und ein bisschen Einblick geben, eben, um was die Bibel dazu sagt, Abtreibung, Sterbehilfe, Embryonenforschung, Gender Mainstream und so weiter. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, wo wir uns da ein bisschen damit beschäftigen können. Aber ich weiß, hier fühlen wir uns sehr schnell überfordert. Ja, die Frauen, die mit den Kindern zu Hause sind, die sage ich jetzt schon lange, was soll ich noch alles machen? Ja? Und die anderen, die viel zu tun haben, die wissen auch, nur mal realistisch, wir werden wohl kaum uns da so mit auseinandersetzen können, dass wir da gewappnet oder uns gewappnet fühlen, solche Diskussionen, solche Gespräche zu führen. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir es nicht dennoch die Verantwortung tragen, was wir versuchen oder probieren sollen oder uns irgendwie darauf auch vorbereiten. Aber ich möchte euch noch eine zweite Anwendung mit auf den Weg geben. Fakt ist, die Würde des Menschen ist nicht mehr unantastbar. In dem aktuellen Kommentar zum Grundgesetz wird von prozesshaft und entwicklungsabhängiger Intensität gesprochen. Also es gibt zum Grundgesetz immer Kommentare. Und die Anwälte und so weiter, die Richter, die lesen halt nicht nur das Grundgesetz, sondern eben auch die Kommentare dazu. Wie wird das jetzt erklärt über der Bibel? Ne? Und diese Kommentare, die werden natürlich immer auch weiterentwickelt. Und jetzt ist dann, wenn es darum geht, von der Würde des Menschen, von prozesshaft und entwicklungsabhängiger Intensität gesprochen. Das klingt so ein bisschen theoretisch und man weiß, was ist jetzt hier eigentlich gemeint? Gemeint ist einfach, dass ein Embryo eben noch kein Mensch ist. Und deshalb kann man ihm noch nicht die volle Würde des Menschen zuschreiben. Das entwickelt sich eben mit der Zeit. Nun, wie können wir deutlich machen, dass die Würde des Menschen für uns weiterhin unantastbar ist? Ja, dass sie eben nicht vom Entwicklungsstadium oder von der Leistung eines Menschen oder von der Krankheit, unter der er leidet, oder von sonst irgendwas abhängig ist. Sondern dass sie allein durch die Ebenbildlichkeit Gottes fest gebunden ist. Wie können wir das deutlich machen? Die Antwort lautet, indem wir unseren gottgegebenen Auftrag ernst nehmen. Das heißt, indem wir uns um Waisen und Witwen, um die Ausgestoßenen und Verachteten kümmern, um die denen eben nicht mehr wirklich eine Würde zugesprochen wird. Wir sind es gewöhnt von unserem Land, von unserem Sozialstaat, dass er das alles wollte, dass er sich um diese ganzen Leute und Gruppierungen kümmert. Und wir Christen haben uns deshalb aus diesem Bereich sehr stark zurückgezogen. Und das ist nicht gut. Das zeigt sich eben jetzt, wo der Staat nicht mehr auf der Christenität basiert mit dieser Anwendung. Und wie können wir es jetzt ganz konkret machen? Wie kann ich diese Ausgestoßenen, diese Verachteten unterstützen? Weil die Bibel sagt immer Waisen und Witwen in erster Linie, auch die Fremden, die Ausländer. Also wir können christliche Waisenheime unterstützen. Robert Gönner war ja am Donnerstag hier. Wir haben einige von den Friedensanzeigen hier. Da gibt es einige Familien und Waisenheime, die sie unterstützen. Familien, die eben sehr, sehr viele Kinder aufgenommen haben, die Hilfe brauchen, die wir unterstützen können. Wir können alte und einsame Menschen in unserer Nachbarschaft besuchen. Klingt vielleicht für uns auch ein bisschen schräg, aber alte Menschen freuen sich, wenn man Kontakt zu ihm aufbaut, wenn man versucht, da irgendwie in Verbindung zu kommen. Und wenn das dann erstmal passiert ist, dann ist es auch nicht mehr schwer, mit ihnen sich mal zu treffen und Gemeinschaft zu haben und mit ihnen mal zu beten oder mal ein Stück Bibel zu lesen. Wir können Obdachlose unterstützen, wir können einfach schwache Menschen, die Probleme haben, die viel mehr eine Belastung für die Gesellschaft, vielleicht sogar für die Gemeinde und für die Familie sind, unterstützen. Wir können auch Vereine wie Kalib e.V. unterstützen, die sich für das Recht des ungeborenen Lebens einsetzen, gegen Abtreibung einsetzen. Da gibt es Kalib e.V., da gibt es noch viele, viele mehr christliche Vereine. Also wir haben da viele, viele Möglichkeiten, wo wir ganz konkret durch unser Handeln deutlich machen können, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann haben wir noch einen Bereich, in dem wir dieses Gebot nicht nur halten, sondern auch eindrucksvoll für dessen Wahrheit und Wichtigkeit eintreten können. Und diese konkrete Anwendung und auch tiefere Auslegung, die gibt uns Jesus in der Bergpredigt. Ihr kennt diese Verse. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Gott hasst nicht nur Wort, sondern auch die Wurzel dieser Sünde. Wut, Zorn und Hass. Aber es geht noch weiter. Es geht nicht nur darum, dass wir eben nicht hassen sollen, sondern Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Also wir sollen ihnen nicht nur nichts Böses tun oder wünschen, sondern wir sollen ihnen Gutes tun. Wir sollen sie segnen, ihnen helfen, barmherzig und freundlich zu ihnen sein, ihre Sünden gerne vergeben. Und hier merken wir wieder, wie sehr wir Jesus brauchen, wie sehr wir seine Liebe brauchen. Möge er uns mit seiner Liebe dazu befähigen. Weil wir uns eben nicht dauerhaft überwinden können, schon gar nicht unsere Herzenseinstellung ändern können, um diesen Liebesdienst zu tun. Er muss uns überwinden, dass wir unsere Geschwister und unsere Nächsten und sogar unsere Feinde lieben können. Und durch diese Liebe bezeugen wir auch, dass das Gebot, du sollst nicht töten, Bedeutung hat, dass die Würde des Menschen unerfassbar ist. Kommen wir zum siebten Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und auch bei diesem Gebot ist die Auslegung Jesu entscheidend, dass Ehebruch schon in den begehrlichen Gedanken und Blicken beginnt. Andererseits bedeutet die Ehe nicht zu brechen, dass man seine Frau liebt, wie Christus die Gemeinde. Ja, der Mann soll sich für seine Frau aufopfern und dass die Frau sich vom Herzen ihrem Mann unterordnet, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Also es geht um wahre Hingabe und Liebe. Also dieses Gebot hält man nicht nur, indem man eben nicht jetzt gerade schon die Ehe bricht, sondern indem man sich wirklich hingibt, indem man treu ist, indem man seinen Ehegatten liebt von ganzem Herzen. Ich habe dazu ja mal einige Predigten gehalten, ich glaube letztes Jahr, und ich merke es auch mit meiner Frau, man braucht immer wieder Erinnerungen und Ermahnungen, die sie behalten. Ja, also ihr Ehepaare, nehmt es euch immer wieder zu, macht es euch immer wieder zu einer Übung, dass ihr ein Buch dazu lest, dass ihr einen Vortrag dazu hört. Das ist so wichtig, dass wir auch an unserer Ehe und an dieser geistlichen, an diesen geistlichen Wahrheiten weiter dranbleiben. Nur die größte Versuchung heutzutage liegt sicherlich in den Medien und konkret in der Pornografie. Und deshalb möchte ich hier noch kurz vier Dinge erwähnen, die wir gegen diese Versuchung, gegen diese Sünde in unserem Leben tun können oder wie wir dagegen kämpfen können. Das sind jetzt nur vier kurze Punkte und ich weiß, ich könnte über jedes einzelne Gebot eine ganze Predigt halten, aber ich habe euch ja schon gesagt, ich möchte gerne mal die im größeren Kontext sehen, beziehungsweise wie sie auf Zusammenhang zueinander stehen. Aber jetzt diese vier Punkte kurz. Das erste ist, fliehe der Sünde, solange du nüchtern bist. Spiele nicht mit dem Feuer, sondern gehe der Sünde weiträumig aus dem Weg. Ja, ihr wisst, wie wir sind. Wir wollen ja Gott gehorsam sein und so viel wie möglich das Leben hier genießen. Und deshalb lieben wir die Gratwanderung. Wir sagen uns, das, was kann ich ja noch machen, was kann ich ja noch genießen, was kann ich mir ja noch angucken, weil das ist ja noch nicht Sünde. Und wie oft geht es dann eben, sobald wir an dieser Stelle schon sind, auf dieser Gratwanderung, geht es dann in die Sünde. Also das müssen wir einfach wissen, das müssen wir verstehen, müssen wir nüchtern sein und müssen ja weiträumig der Sünde aus dem Weg gehen. Ja, zum Beispiel, dass ich mir gewisse Zeiten festlege, weil ich ins Internet gehe oder wenn ich meine Freundin besuche oder dass ich gewisse Orte einfach meide und so weiter. Das zweite Mittel im Kampf gegen diese Sünde ist radikale Amputation. Jesus sagt, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Und Jesus meint damit nicht, wir sollen uns verstümmeln, sondern Jesus meint damit, das, was uns in unserem Leben zur Sünde verführt, das müssen wir aus unserem Leben entfernen. Radikal. Hier haben wir wieder das Problem mit dem Internet. Gut, ich habe Filter, die verhindern, dass ich auf verschiedenen Seiten gehen kann. Ich kann meinen Laptop oder meinen Computer in dem Raum, im Haus, in der Wohnung hinstellen, wo auch alle anderen den Bildschirm sehen können. Ich kann mir gewisse Zeiten festlegen. Ich kann auch einen Rechenschaftsbericht an meinen Rechenschaftspartner schicken lassen. Er sieht dann immer, welche Seiten ich aufgerufen habe. Das geht automatisch. Und ich kann sogar so weit gehen, wenn alles andere nicht hilft, das kann durchaus sein, dass ich meinen Internetzugang ganz habe. Dass ich dann eben woanders bei Freunden meine Sachen im Internet erledige. Jesus, wenn er heute gelebt hätte und gepredigt hätte, hätte vielleicht so gepredigt. Schlug mit dem Auge und mit der Hand. Und er hätte vielleicht gesagt, es ist besser, dass du ins ewige Leben eingehst, als in den supertollen Smartphone. Also man kann sogar ohne Smartphone leben. Radikale Amputation ist das, was Jesus meint. Das, was dich zur Sünde verführt, ferner ist auf deinem Leben. Es wird nicht dazu führen, dass du sofort sündenfrei bist, aber es hilft dir in diesem Kampf gegen die Sünde. Dritter Punkt: Sünde ans Licht bringen. Diese Sünde und gerade diese heimlichen Sünden, die gedeihen so lange so richtig gut, solange sie heimlich sind. Sind wie so ein Pilz im Keller. Solange es schon dunkel ist, kann er sich wunderbar entwickeln. Bringst du richtig Licht rein, dann geht er ein. Und so ist es mit unserer Sünde, mit unseren heimlichen Sünden, wenn wir sie ans Licht bringen, dann ist das ein unheimliches Mittel gegen diese Sünden. Und das bedeutet ganz konkret, dass man sich eben einen Rechenschaftspartner sucht, dem man seine Sünde bekennt. Ja, man bekennt sie Gott, das ist wichtig, aber eben auch, dass man sie einem Bruder oder einer Schwester bekennt, dass sie Bescheid weiß und dass dieser Bruder, diese Schwester dann das Recht hat oder man gibt ihm das Recht, dass er regelmäßig, möglichst täglich am Anfang nachfragt, wie läuft's? Bist du reingegeben? Und auch das gilt. Gott hat uns zusammengestellt, wir sollen diesen Kampf zusammenkämpfen, den Kampf des Glaubens. Und ein letzter Punkt dazu, wir brauchen richtige Ernährung. Also es ist nicht nur damit getan, dass wir jetzt alle möglichen Sachen versuchen zu vermeiden und nicht mehr zu konsumieren, sondern wir müssen uns richtig ernähren. Und in Jesu Gegenwart zu sein, sein Wort zu hören und zu studieren, das bedeutet vom lebendigen Wasser zu trinken und vom Brot des Lebens zu essen. Versteht ihr diesen Lebensdurst in uns, den wir versuchen zu stillen mit ganz viel Sünde? Der ist ja da, der bleibt da. Und diesen Lebensdurst in uns kann nur Jesus wirklich stillen. Damit zum achten Gebot: Du sollst nicht stehlen. Und jetzt vielleicht endlich mal so ein bisschen aufatmen. Das ist doch ein Gebot, mit dem wir ganz gut klarkommen, oder? Wer hat letzte Woche im Supermarkt wieder was geklaut, weil ich dachte, ich spare ein bisschen? Hände hoch! Ja, oder? Also wir zahlen doch unsere Rechnung. Gut, kein fremdes Eigentum nehmen oder mit falscher Ware oder Handel an uns bringen. Also nicht tricksen, nicht betrügen, nicht schummeln. Inbegriffen auch Medieninhalte, die man nicht legal runterladen oder anschauen darf. Oder zu zahlende Steuern oder das Kopierpapier von der Arbeit. Komplett fremdes Eigentum. Aber das ist noch nicht alles. Untreue, Nachlässigkeit und Faulheit bei der Arbeit gehört auch mit dazu. Da besteht mein Arbeitgeber. Das ist auch noch nicht alles, sondern das achte Gebot verbietet auch die Gier. Kevin Young hat es als Diebstahl mit den Augen unseres Herzens beschrieben. Gier, Geldliebe. Das ist eine Gefahr, besonders für die, die viel Geld haben, also für uns. Und da geht es jetzt nicht darum, ich habe das ja schon oft genug gesagt, wie viel man überhaupt besitzen darf, sondern es geht um unsere Einstellung zu unserem Besitz. Hebräer 13, Vers 5, euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Und er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Also wenn wir uns anfangen, an unser Geld, an unseren Besitz zu hängen, darauf zu vertrauen, unsere Zukunft, unsere Sicherheit davon abhängig zu machen, dann ist die automatische Folgerung Gier, Geldliebe. Denn wir wissen nie, wann gut ist. Wir wissen nie, wann wir wirklich ausgesorgt haben, wenn es wirklich reicht. Es könnte ja sonst was passieren. Ich muss mich auf alles vorbereiten. Also der Weg ist automatisch in diese Richtung, dass man geizig wird, gierig wird. Und wem bestehen wir mit unserer Geldliebe? Das ist mein Geld, für mich behalten. Wem juckt's? Ist doch kein Diebstahl, oder? Nun, wir bestehen Gott, der uns als Verwalter seiner guten Gaben eingesetzt hat. Und dann bestehen wir auch indirekt alle Menschen, denen wir mit Großzügigkeit helfen sollten. Die Frage an uns ist jetzt wieder, wie werden wir großzügig? Wie verfallen wir nicht der Geldliebe, sondern wie können wir wirklich großzügig sein in dem, was Gott uns liebt? Und wir sollen das vor Augen halten, was Gott für uns getan hat. Wir sollen das vor Augen halten, wie reich er uns mit seinem Sohn beschenkt hat. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um eure Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und dann im nächsten Kapitel schreibt Paulus weiter: Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot und zur Speise, er möge auch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Jetzt der letzte Vers. Wunderbar, sodass ihr in allem reich werdet zu aller Freigebigkeit, zu aller Großzügigkeit, die durch uns Gott gegenüber Gott gelobt. Dann komme ich zum neunten Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Hier geht es auch nicht nur ums Lügen. Das fällt uns ja schon schwer, nicht zu lügen, weil es eben ganz oft kommt, dass man dann doch mal schnell in Not liegt oder irgendwie ist eine Sache peinlich. Aber hier geht es nicht nur darum. Hier geht es auch darum, was und wie ich über meinen Nächsten rede und denke. Also Tratschen, Halbwahrheiten verbreiten, Verleumdung, üble Nachrede, Vorurteile, all das gehört hier dazu. Und in diesem ganzen Bereich haben wir oftmals unsere ganz große Not, unsere Zunge im Zaum zu halten. Und das, was Jakobus dazu schreibt, das trifft dann voll rein. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zu nehmen sei. dann später, mit ihr loben wir Gott den Vater und mit ihr verfluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Und das soll nicht so sein. Wie reden wir über unseren Nächsten? Wie reden wir vorher über Gott und loben Gott? Das passt oft nicht zusammen. Das heißt nicht, dass wir verstummen sollen. Das heißt auch nicht, dass wir gar nicht mehr über Personen reden, miteinander reden dürfen, die jetzt gerade nicht im Raum sind, die gerade nicht am Gespräch teilnehmen. Und ich möchte euch mal hier weitergeben, was Luther dazu erklärt. Wir haben ja heute unseren Reformationssonntag, kurz vor dem Reformationsfest, und er hat das wunderbar erklärt. Was fordert Gott im achten Gebot? Die Liebe zur Wahrheit überhaupt, insbesondere aber, dass wir unsere Nächsten sollen entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Und ich erkläre diese drei Sachen. Wie entschuldigen wir den Nächsten? Wenn wir seine Ehre und guten Namen retten und erweisen, dass ihm durch falsche Beschuldigung Gewalt oder Unrecht geschehe. Das heißt in Sprüchen, tue deinen Mund auf für die Stummen, für das Recht all derer, die dem Untergang geweiht sind. Tue deinen Mund auf, richte Recht und verteidige den Elenden und Armen. Jetzt die nächste Sache, wie reden wir Gutes von unserem Nächsten? Wenn wir alles Gute an ihm ohne Neid und Verkleinerung anerkennen und gern rühmen, dagegen über seine Fehler und Gebrechen in Liebe schweigen oder sie mit Nachsicht beurteilen. Petrus schreibt, vor allem aber habt innige Liebe zueinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Und noch die letzte Frage, die Luther hier behandelt, wie kehren wir alles zum Besten? Wenn wir nicht leicht glauben, wo etwas Böses wieder demnächst ausgestreut wird, sondern zuvor ihn selbst oder andere darum fragen und unterdessen alles Gute von ihm denken und reden. Wie leicht sind wir zu beeinflussen, weil wir irgendwas gehört haben? Wir können irgendeine Person. Aha. Und so soll es eben nicht sein. Und was hilft uns hier? Was hilft uns hier, dass wir das so tun können? Nun, ich denke, es hilft, wenn wir unsere Glaubensgeschwister wirklich als Geschwister betrachten, als Kinder Gottes, als Menschen, für die Jesus sein Leben gegeben hat, als Menschen, die Jesus lieben, als Freunde von Jesus. Wenn ich sie so betrachte, diesen Bruder, diese Schwester, die mir ein Leid getan hat, die ich irgendwo ein Problem getan habe, ich das dann wieder sehe, es ist der ein Mensch, der Jesus liebt, ein Freund Jesus. Dann wird mir das auch helfen, anders über ihn zu reden, anders mit ihm zu reden. Wie mache ich das mit den Ungläubigen? Da kann ich mir das ja nicht sagen. Hier hilft es, sie als arme, verlorene Geschöpfe zu erkennen, die in ihren Sünden noch gefangen sind. Die können ja nicht anders. Damit will ich jetzt die Sünde nicht rechtfertigen oder irgendwie weg kleinreden. Sünde bleibt Sünde. Aber wir sollen auch herzlich mit ihnen sein und das eben auch in unserem Bock. Und damit komme ich noch zum 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Das 10. Gebot unterscheidet sich von den vorherigen. Es bezieht sich direkt auf unsere innere Einstellung und weniger auf die äußeren Handlungen, die daraus resultieren und die in den anderen Geboten angesprochen wurden. Das 10. Gebot geht der Sache oder besser gesagt, der Sünde nochmal auf den Grund. Es geht hier um dein Herz. Darum habe ich das Thema dieser Predigt genannt, darum habe ich alle diese Gebote zusammengefasst. Der liebe deine Nächsten mit reinem Herzen. Nun, das 10. Gebot verbietet nicht grundsätzlich, dass man sich Dinge wünscht oder Dinge ersehnt. Ne? Dass wir sozusagen absolut wunschlos glücklich zu sein haben, immer. Darum geht es hier nicht. Es geht um ein sündiges Begehren. Es geht um Neid und Missgunst. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten. Ah, diese Frau, mein Leben, das ist immer so nett. Und die ist immer so freundlich. Und die sieht so gut aus. Die hat sich viel besser gehalten als meine Frau. Und das ist ein Koch, das schmeckt immer so. Und bei der sieht es immer so ordentlich zu Hause aus. Warum sei ich meine Frau? Du sollst dich nicht gelüsten lassen nach dem Haus deines Nächsten. Oh Mann, dann haben wir ein tolles Haus. So viel Platz. Wow. So eine tolle Einrichtung. wünschte, ich hätte das. Noch nach seinem Acker, noch nach seinem Knecht, noch nach seinem Markt, noch nach seinem Rind, noch nach seinem Esel. Also alle machen mal so einen Urlaub. Die fahren immer sonst was für Länder. Was die erleben, da kommen die wieder und sind total entspannt. Und ich kann immer nur zu Oma aufs Land. Mit dem Bus. Mit der Bahn. Ich hätte auch gerne. Müssen wir nicht mehr zwei sein, wie die haben. Warum haben die eigentlich zwei? Warum haben die nicht? Ich wünschte, die wären mal in meiner Situation. Die kämen doch auch mit viel weniger zurecht, oder? Noch nach allem, was der Nächste hat. Warum geht es dem immer so gut und mir eigentlich immer so schlecht? Ich hätte auch gern mal einfach ausreichend Geld und nicht immer so diese Mühen und Lasten mit all meinen Sachen. Ich hätte auch gerne diese Figur. Ich wäre eigentlich auch gern mal so schlau wie der. Ich hätte auch gern so viel Zeit wie du. Ich würde auch gern die Sachen so locker und gut gelaunt nehmen können. Ich wünschte mir auch, dass mir die Sachen einfach leichter fallen. Meine Probleme kennt er nicht. Den sollte es mal so gehen wie mir. Und mir natürlich so wie ihn. Also ich denke, ihr merkt, solche Gedanken, die haben wir ständig in irgendeiner Form. Wieder nur Gedanken. Aber wisst ihr was, sie sind Gott ein Gräuel. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, was ist das Wort dafür, ein Habsüchtiger, und jetzt wird es nochmal erklärt, wer ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Sündiges Begehren treibt uns dazu, jedes andere Gebot zu brechen. Das sind doch nur Gedanken, die man so hat. Die lebe ich doch nicht aus. Die habe ich auch nicht unter Kontrolle. Das sind doch noch nur so Impulse, die kommen hoch, da kann ich gar nichts dagegen tun. Und tatsächlich ist es so, wir können oftmals gar nichts gegen sie tun. Aber es sind dennoch Sünden. Und dazu kommt, dass Begehren, Habsucht, Neid die Brutstätte für alle weiteren Sünden sind. Unser sündiges Begehren führt dazu, dass wir uns Dinge in dieser Welt wichtiger als Gott sind. Damit brechen wir die ersten vier Gebote. Und es führt auch dazu, dass wir uns an unseren Nächsten versündigen. Und damit brechen wir die letzten sechs Gebote. Und das bist du. Das ist dein Herz und das ist mein Herz. Eine Brutstätte der Sünde und eine Götzenfabrik. Dank Jesu gewesen. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Wenn du an Christus glaubst und wenn du ihm deine Schuld bekannt hast, dann nimmt er dich nicht nur an, sondern dann reinigt er dich von aller deiner Ungerechtigkeit. Er nimmt das alles weg. Und dann schenkt er dir seine Heiligkeit. Das bedeutet jetzt nicht, hier in diesem Leben, dass du effektiv heilig bist, das heißt, dass du fortan vollkommen nach dem Gesetz leben kannst, aber es wird dir vollkommen angerechnet. Und so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit bis ins Herz hineingeht, bis in unsere Gedanken, in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Halleluja. Wir haben das Heil in Christus. Und weil wir das in Christus haben, sagt, dass es jetzt weiter möchte ich euch auch hier schon verändern. Ich möchte hier schon mit meinem Geist, wie wir es gerade gehört haben, in euch wirken, euer Herz verändern. Konnten wir ohne Jesu Geist nur nach dem trachten, was fleischlich war? Konnten wir letztlich nur so nicht begehren? So bewirkt der Geist, dass wir nun nach dem trachten, was geistlich ist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Ja, wir können immer wieder nur sehen, zuerst natürlich, wie verloren wir sind. Wie sehr wir Christus brauchen. Wie wichtig das war, was Jesus für uns getan hat. Wir danken dafür. Das Gesetz treibt uns zum Evangelium. Das Gesetz lässt uns in der Tiefe das Evangelium verstehen. Aber wir wollen Jesus auch darum bitten, dass er die Frucht des Geistes in uns wirkt. Dass er uns in uns diese Ehrfurcht und diese Liebe zu sich und zu seinen Geboten bildet. Lasst uns Gott darum bitten und wir werden Evangelium danken. Amen. Und dazu wollen wir jetzt das folgende Lied singen. Von der, aus der Liedermappe, glaube ich. Ja. Und zwar Nummer 47, vor Gottes Thron tritt Jesus Christus.